das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen Ausflug gemacht. Wir sind auch nicht weit weg. Wir sind vor Ort in Adelheidsdorf bei Celle in der Hengstprüfungsanstalt. Hier ist das Herzstück der Ausbildung eurer Nachwuchshengste. Und in den letzten Jahrzehnten sind die Anforderungen an die Hengste ja auch deutlich gestiegen. Und darüber sprechen wir heute mit Wolfhard Witte, der ja hier in Adelheidsdorf Chef im Haus ist. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Guten Morgen, Wolfhard. Wolfhard Witte, seit fast 10 Jahren hier technischer Leiter der Hengstprüfungsanstalt, hat hier seine Ausbildung gemacht, seinen Pferdewirtschaftsmeister. Und ich glaube, es gibt keinen, der so viele Pferde in die Klasse S gebracht hat. Es begann mal alles mit Longchamp und Don Crusader, Quarter Hall, jetzt gerade mit Emilio auf der Erfolgsspur in 3-Sterne-S-Prüfungen. Und habe ich noch irgendwen vergessen?
Nein, das war nur, sind viele Hengste, Londonderry zum Beispiel, Vize-Bundeschampion und Rascalino.
Ja, da habe ich doch tatsächlich noch, also es sind auf jeden Fall noch mehr. Donatus ist auch die ersten S-Erfolge mit Wolfhard gegangen.
Dann muss ich trotzdem gleich zwischengrätschen. Welcher Hengst ist der Lieblingshengst?
Zurzeit ist es einfach, Emilio, weil ich habe ihn als Fohlen gesehen, habe meinen Chef überredet, ihn als Fohlen zu kaufen. Und dann ist es eben besonders schön, wenn sich das Pferd auch so entwickelt, was man vielleicht träumt, erhofft zu sehen beim Fohlen schon. Also es sind ja viele Wege da. Aber das war schon, ist im Moment das Top-Pferd.
Ja, der hat auch sehr viel Glück gehabt, dieser Emilio, dass Wolfhard hier war. Der wäre nämlich sonst wahrscheinlich durch Selektionsraster gefallen. Also es gibt, glaube ich, vielleicht 2 Gründe. Also einmal war es ein Estobar-Sohn, wir wollten dieses Blut gern halten. Und dann hat Wolfhard gesagt, der wächst bestimmt noch. Der war nämlich nur 1,59 Meter, als wir ihn 2,5-jährig mitgenommen haben. Mittlerweile ist er fast 1,70 Meter. Und ja, wie gesagt, auch sehr erfolgreich. Aber da war es schon ganz gut, dass Wolfhard mit in der Halle war, ihn als Fohlen kannte und natürlich auch den Stamm der Familie dort auch besonders gut kennt, weil er ja auch lange Zeit in Pferden auf Station war. Wann hast du eigentlich bei uns angefangen? Es müsste doch irgendwann in den 80ern gewesen sein.
1985.
Wow.
Welcher Ausbilder, welche Ausbilderin, wer hat dich besonders geprägt?
Also ich muss schon sagen, es war damals mein Ausbilder, Herr Lopp, von dem man eben sehr viel mitkriegen konnte, seiner ganzen Art, wie er aufgetreten ist. Und das hat einen doch schon sehr geprägt.
Wenn du ihn mal beschreibst, war er besonders streng oder besonders...
Streng, geradlinig, immer korrekt. Seine Selbsthaltung, die er verlangt hat, da ist zum Beispiel, war gleich der erste Tag, man ist aufgeregt, man kommt hierher. Ich war damals schon 18, hatte auch schon Führerschein und Auto und ich habe ihn dann einfach nur gefragt, wo man denn das Auto parken könnte und hatte eine Hand in der Hosentasche und da wurde ich gleich darauf hingewiesen, dass das so nicht richtig ist, ne?
Die Hand in der Hosentasche.
Die Hand in der Hosentasche, ne? So. Und also man konnte von ihm wirklich viel lernen, auch das Reiten, aber auch so früher schon, wir hatten da ja auch schon immer die Hengstprüfung und mit der Notenvergabe kam man als Lehrling ja nicht so hinter, aber man konnte nachher doch sehen, die Hengste, die man selber sich schon angeguckt hatte, die standen nachher auch vorne, ne?
Also. Ja, zu Zeiten von Herrn Lopp wurde auch ein Erfahrungsbericht für die Berufsschule auch immer noch über den Knigge geschrieben.
Nein. Was war da wichtig? Also, die Ausrüstung, Sauberkeit oder?
Nein, es ging eigentlich allgemein, einmal eins des guten Tones. Wer wen zu grüßen hat, wer wem das Du anzubieten hat, jetzt ja weniger, aber früher war es ja eben auch, wer im Bus wen den Platz anzubieten hat, wenn Ältere oder auch Schwangere dass man als junger Mensch aufzustehen hat und denen den Platz anzubieten hat. Ne?
Also, das wurde mit unterrichtet hier?
Ja, klasse. Ne? Das wurde ein Erfahrungsbericht darüber geschrieben.
Man lernt fürs Leben.
Pünktlichkeit.
Sollte man vielleicht mal wieder einführen.
Ja, absolut. Wäre Bedarf, glaube ich.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass du hier gern bleiben wolltest und Herr Lopp dieses Vorhaben, zumindest eine Bereiterausbildung zu machen, nicht unbedingt unterstützt hat.
Ja, also ich habe ja damals, also wir waren hier mit 8 Lehrlingen. Wir hatten dann zum Sommer hin, im Juli hätten wir ausgelernt gehabt. Wir wurden im März gefragt, wie wir uns das weiter vorstellen. Und das eine war der Lehrling Thomas Brandt, der jetzt einen großen privaten Reitstall hier ganz in der Nähe hat, der auch international reitet. Der ritt damals auch schon gut. Und ich hatte eigentlich auch so gedacht, ich reite ja auch ganz gut. Und dann, ja, was machen wir? Wir fragen einfach mal nach einer Bereiterlehre. So, und da hatte dann Herr Lopp, bei Thomas Brandt wäre es kein Problem, aber bei mir wird das nicht sehen. Und dann hat es Herr Dr. Bade, der damals Landstallmeister war, der hat dann einfach gesagt, ach, lassen Sie den Jungen doch einfach das mal lernen. So, und ja, dann hatte ich 2 sehr harte Bereiterjahre hier.
Weil nur die Verbrecher aus der Box geholt wurden für dich?
Ja, das nicht gerade, aber weil es eben über den Willen von Herrn Lopp gegangen ist. Und ich muss sagen, manchmal hatte ich auch mal so das Gefühl oder mir die Gedanken gemacht, warum machst du das eigentlich? Aber andersrum war das eben auch sehr prägend und ja, man soll auch mal ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen, ne? Damals, wie ich dann das goldene Reitabzeichen.
Na, das bekommt man ja nicht durch Diskutieren, sondern durch Erfolge in der Klasse S.
Bekommen habe.
Das hatten wir auf dem Dobrock organisiert und Wolfert kommt ja aus Südkedingen und da war es Wolferts Wunsch, dass sein Ausbilder Manfred Lopp und Dr. Bade diese Übergabe auch vollziehen vor der Familie und bei unserer Hengstvorführung. Das waren ganz rührende Momente, die ganze Familie war da und ich habe ja 1997 hier am Landgestüt angefangen und da war es auch so, Herr Lopp war ja schon gar nicht mehr im Dienst, aber Wolfert war mit Longchamp Bundeschampionat und sollte nun weitergehen in Klasse S und da hat Wolfert die ersten Trainingseinheiten alle bei Herrn Lopp bekommen. Nachteil bei der ganzen Geschichte war, dass wenn Wolfert mal Pech hat und bei Herrn Lopp dann irgendwo eine Prüfung ritt, da gab es immer ein paar Punkte weniger, weil Herr Lopp sich nicht nachsagen lassen wollte, dass er seinen Schützling bevorzugte.
Da war er dann doch sehr fair. Doch, aber das kann ich mir auch sehr emotional vorstellen. Bei der Verleihung gab es da nochmal irgendwann ein anerkennendes Wort?
Das schon, auf jeden Fall. Auch da hatte er eine Knie-OP und lief eigentlich mit Krücken und hat dann aber die Krücken weggestellt, dass er ohne Krücken da reingeht. Und das war schon sehr, sehr nett auch von ihm. Ne?
Und er hat gesagt, ich habe mich damals geirrt. Oder?
Nee, das hat er nicht gesagt.
Aber wir sind ja heute hier in Adelheidsdorf, nicht nur um dich von der Arbeit abzuhalten, sondern wir wollen auch ein bisschen was erfahren über die Hengstleistungsprüfung. Was hat sich verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte? Wie war es in den 70ern? Wie ist es heute? Was ist dazugekommen? Welche Anekdoten, welche Erfahrungen hast du gemacht? Aber vielleicht erklärst du erst einmal die Grundidee hinter der Hengstleistungsprüfung.
Ja, man will ja durch die Hengstprüfung, das ist ja ein Teil der Selektion. Man will ja sehen, dass man wirklich sehr gute Vatertiere bekommt, die sich dann auch weiter vererben können, indem sie viele Stuten kriegen. Und man versucht ja immer noch, das Zuchtziel noch weiter zu entwickeln, dass man wirklich die Top-Genetik dann auch kriegt. Das ist eben immer diese Weiterentwicklung ist, ne? Und es hat jetzt eben zu früher war es eben wirklich auch eine harte Prüfung, wo unsere eigenen Hengste über 11 Monate geprobt oder beprobt wurden, wo sie Parcours springen, Gelände springen, Dressur, dann auch noch eine Mindestleistung gehen mussten. Das konnten wirklich nur dann auch die harten Pferde richtig durchstehen. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen verändert, dadurch, dass die Springhengste jetzt nur noch springmäßig orientiert geprüft werden. Bei den Dressurpferden ist es eigentlich jetzt nur noch das Dressurreiten. Die müssen nochmal, werden nochmal kurz geprüft in Verhalten am Sprung. Für mich ist es einfach wichtig, auch ein Dressurpferd muss einen Parcours der Klasse A überwinden können, denn nur so kann es auch Kraft im Rücken haben. Und wenn wir das auch noch wegnehmen, dann gibt's ja wirklich nur noch die Reiter, die nur noch springen wollen oder die nur noch Dressur reiten wollen. Aber wir brauchen ja auch für die große Masse an Freizeit, Amateurreitern, die einfach beides reiten wollen, ne?
Und, ja, und die Pferde müssen ja auch aushalten, ja, und durchhalten. Ne? Ja.
Du hast das angesprochen, 2011 der Wechsel, die ÜFN hatte übernommen und da ist natürlich ein jahrelanger Entscheidungsprozess vorweggegangen und dieses Gelände, was wir vorher hatten. Wir hatten ja nicht nur Geländesprünge, sondern wir hatten auch noch Yachtgalopp und da waren so ein paar Kilometer, die die Hengste absolvieren mussten. Das musste trainiert werden und wie Wolfert gesagt hat, auch dieses Parcourspringen, auch so diese reinen Dressurabstammungen mussten ihren Standardparcours hier absolvieren und ihre Geländestrecke im Abschluss. Und das wurde sehr stark diskutiert, weil das natürlich auch nicht nur auf die Härte Rückschlüsse ziehen lässt, sondern weil diese Geländeprüfung natürlich auch wertvoll ist, so für Interieurfragen. Wie machen die da mit? Was halten die durch? Und das hat man alles in diesen Sitzungen gestrichen, so dass die, ja, wie Wolfert das geschildert hat, jetzt wirklich sehr spezialisiert sind, diese Prüfungen.
Wenn wir das vergleichen, Mitte der 80er, die Geländeprüfung zum Beispiel, wie sah die aus? Also hier in Adelheidsdorf habt ihr ja ein wunderbares Gelände. Vielleicht beschreibt ihr das einmal kurz, was hier alles vor Ort ist.
Ja, also wir haben ja von Baumstämmen über Buschhürden, überbaute Gräben, dann auch ein Wall mit Absprung und dann eben dahinter auf vier Galoppsprünge. Das konnte man immer gucken, vier kurze oder drei große. Es kam auch immer so ein bisschen auf das Springverhalten von dem Pferd an. Auf jeden Fall dann ein überbauter Graben auch. Dann mussten die eben auch durch einen künstlichen Teich gehen. Und da konnte man eben auch schon sehr gut oder sehr viel erkennen, auch diese Leistungsbereitschaft. Die Pferde wurden ja vorher 1000 Meter aufgewärmt, also die wurden hier in der Reithalle schon warm geritten und dann gingen die eben ins Außengelände und dass die schon mal 1000 Meter galoppieren müssen und dann sind die hier wieder ins Gelände reingekommen, dann haben die ungefähr diese Springbahn, das ist auch ungefähr 1000 Meter gewesen mit 10 Sprüngen, 10 festen Sprüngen und dann sind die ja wieder rausgegangen und mussten nochmal 6000 Meter nochmal galoppieren und dann sind sie wieder reingekommen und dann eben ging die nochmal Yachtgalopp. So, und da musste man, das war eben auch am zweiten Tag der Prüfung. Und
frage ich mich heute, wer davon übrig bleiben würde.
Ja. Ja. Nein, also da konnte man schon die Härte sehen und man musste eben nicht übers Tempo, aber man durfte auch keinen versammelten Galopp die ganze Zeit reiten, weil sonst hat man diese Zeit nicht geschafft, ne? Und das ist eben schon, ist ein Hengst da jetzt leistungsbereit und will das auch, dann kommt man auch mit dem ans Ziel und sonst die weichen Hengste muss man zum Schluss auch tragen, ne?
Dass die. Ja, das bedeutet aber natürlich auch ganz viel Aufbauarbeit für junge, ja, Hengste. Wie ist so der Weg eines Junghengstes? Wie viel Zeit haben die? Wann kommen die hierher? Wie lange werden die trainiert bis zur Prüfung?
Früher war es ja so, die Hengste sind Dezember hergekommen, November, Dezember, sind dann also erstmal haben wir ja zwei unterschiedliche Gruppen. Wir haben ja einmal die Gruppe, die aus Hundesrück kommt und dann eben auch die Hengste, die vom Hengstmarkt kommen, ob die jetzt Hannover, Westfalen, Oldenburg, die sind dann natürlich schon ein bisschen weiter in ihrer Ausbildung auch, aber es wurden eben alle Pferde angeritten, meistens so November, Dezember. Und dann haben die erstmal
dreijährig,
ja. Und dann sind die einfach bis zum Juli, lernen die hier alles kennen mit Parcourspringen, Geländespringen haben sie da kennengelernt. Und dann ging das eben in die verschärfte, oder was, eben wurde die Arbeitszeit eben erweitert. Da war zum Beispiel jeden Freitag war Konditionstraining. Also da mussten die Hengste dann auch schon mal, wir haben immer angefangen mit 3000 Meter, so bis die nachher bei 6000 Meter waren, dass die nur Konditions, da mussten sie eben galoppieren, so ein bisschen Intervalltraining, dass die nachher auch für die Abschlussprüfung ihre Kondition hatten, ne? Die Privaten, mit denen wurde dann eben auch langsamer angefangen, die wir dann hierher gekriegt haben. Die wurden ja dann auch 100 Tage getestet erst und dann ging es ja auch immer weiter runter. Aber die wurden dann eben auch so aufgebaut, dass man mit denen Konditionstraining gemacht hat, ne? Denn
braucht ja auch Zeit. Jeder weiß ja, so ein Dreijähriger, der wächst auch noch in alle Richtungen. Ja. Und, ja.
So, und da musste man immer so ein bisschen ja auch die Pferde genau im Auge haben, jeder Reiter, aber auch dann eben das Wichtige ist dann eben auch der Trainingsleiter, ne? Der muss auch die Pferde genau beobachten, auch so wie ich das jetzt mache. Man kann nicht jeden Tag volle Pulle arbeiten, sondern man muss auch immer mal so ein bisschen, man muss die Pferde so ein bisschen im Auge behalten.
Und ist es individuell für jedes Pferd oder gibt es den Trainingsplan Schema F und der wird auf jedes Pferd angepasst?
Nein, es war vielleicht früher, war es so. Da hat man eben montags Dressur, dienstags Springen, mittwochs Geländespringen, donnerstags wieder Grundgangarten, Freitag war Konditionstraining und samstags immer Freispringen. Und jetzt hat man schon, man macht sich da auch seinen Plan, aber die Pferde kriegen auch mal, wenn die sich, wenn der Bereiter sagt, oh, der scheint aber ein bisschen müde zu sein, dann macht man einfach mal ein bisschen weniger, so dass das Pferd schon auch die gewisse Zeit unterm Sattel ist, draußen ist, oder man macht nur mal Halfter Longe. Also man geht jetzt schon spezieller auf die einzelnen Hengste auch ein, dass man, denn die sollen gesund bleiben. Denn es gibt nichts Schlimmeres für einen Trainingsleiter, wenn er den Besitzer anrufen muss und sagen muss, dein Pferd ist lahm.
Ne? Weil dann natürlich Fragen kommen und natürlich auch die Sorge, der Termin rückt näher und wird er fit, schafft er es rechtzeitig. Ne?
Ja. Das muss man sagen, das war früher tatsächlich mit diesem 100-Tage-Test so ein bisschen entspannter, wenn mal so ein bisschen Pilz, Mauke, mal vielleicht ein kleiner Hufspalt oder sowas war, hatte man immer Zeit, den Pferden wieder Ruhe zu geben. Und heute mit dem 50-Tage-Test ist dieser Zeitraum so, wenn da noch eine Zwischenprüfung kommt, da darf nicht allzu viel mittendrin passieren. Und bei diesem 14-Tage-Test mit zusätzlich Sporttest vierjährig und fünfjährig, da muss man seine Pferde 3 Jahre lang auf dem Punkt fit haben. Und wenn dann gerade da irgendwie eine kleine Lahmheit, diese Mauke-Pilz-Problematik ist, dann hat man ein Problem, weil dann hat man einen Hengst, der gerade nicht anerkannt ist, weil ihm diese eine Prüfung fehlt. Und diese Termine sind nun mal im Frühjahr und im Herbst. Und wenn ich gerade im Frühjahr ein kleines Problem habe, kann der im Mai wieder laufen. Aber das ist dann zu spät. Also von daher war dieser 100-Tage-Test, hatte auch seine Vorteile.
Und in dieser Vorbereitungszeit, übrigens hier wird gerade gefegt, das sind diese Geräusche im Hintergrund, ja. In dieser Vorbereitungszeit trennt sich ja schon ein bisschen die Spreu vom Weizen, oder? Da gibt es sicherlich auch viele Pferde, die auch da schon aussortiert werden, wo man sagt, so, Mensch, der packt das nicht, die Prüfung. Oder gehen erstmal alle in die Prüfung?
Also wie wir unsere Prüfung hier noch selber gemacht haben, haben wir schon alle Pferde in die Prüfung genommen, die wir jetzt auch in der Vorbereitung, es sei denn, wie schon gesagt, es kommt ein Holzbein oder ein Sehnenschaden oder irgendwas dazwischen. Aber erstmal sind die Pferde alle in die Prüfung reingegangen und man muss da dann auch sagen, auf einmal hat sich in den letzten 4 Wochen doch der eine oder andere Hengst nochmal super entwickelt. Gerade diese Hengste, die aus unserem Aufzuchtgestüt kommen, weil die einfach, das sind dann so ein bisschen Spätzünder und die entwickeln sich auf einmal, ne?
Aber auch genau das wird ja heute auch eher diskutiert, ne? Dass man lieber Pferde in Ruhe lassen möchte noch, dass sie in Ruhe wachsen und dann, dass man nicht alles gleich abruft, wenn sie 2,5 sind in der Vorbereitung für die Hengstschauen.
Da haben wir jetzt ja schon, auch wir haben uns da hier im Gestüt auch da ja auch unsere Gedanken gemacht, dass wir eben unsere eigenen unsere Hengste, die aus Hundesrück kommen, die bleiben, brauchen ja länger. Dem geben wir auch die Zeit, dass die jetzt gar nicht dreijährig in die Prüfung müssen, sondern wir machen mit denen erst vierjährig eine Prüfung. Dann haben die nochmal Zeit, vierjährig vielleicht auch nochmal ein, zwei Turnierveranstaltungen zu machen oder auch gerade für die Springhengste. Dann können die ein bisschen Turnieratmosphäre, da die Luft schnuppern. Und die gehen dann erst mit 4,5 in die Prüfung. Und ich muss sagen, dass wir damit jetzt eigentlich sehr gut gefahren sind. Wir hatten jetzt eben, das beste Beispiel war damals Viscarado, hatte vierjährig, war fast Hannoveraner Champion, war vielleicht Champion der Herzen, weil er einen ganz kleinen Zeitfehler, der Christopher hatte. Und der hat dann eben mit 4,5 seine Prüfung da überlegen gewonnen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr mit Walensky die Atletico, auch zwei Hengste aus Hundesrück. Der eine war auch Hannoveraner Springchampion, hat da eben auch die Prüfung souverän gewonnen. Und ja, die brauchen einfach ein Jahr länger, weil denen eben auch diese Zeit fehlt, wo die Hengste von den Körungen schon lange longiert werden. Da genießen die noch schön die Hundesrücker Weiden in der Herde. Ja.
So soll es sein.
Ja. Und die eben genannten haben auch wirklich in dieser Decksaison 2021 gut zu tun gehabt. Das heißt, die Züchter honorieren das auch. Also man wird nicht abgestraft, weil man dreijährig nicht gleich eine super Prüfung gemacht hat, sondern wir haben diese beiden Hengste und dann hatten wir noch einen Halbblüter, den haben wir auch einfach länger reifen lassen. Blut braucht auch Zeit und auch der wurde gut genutzt. Und das sind so Sachen, da geht unser Konzept, glaube ich, tatsächlich auf. Und das war früher so, dass man die Dreijährigen alle zusammen geprüft hat. Wir hatten unseren Prüfdurchgang und dann kamen die Fremden mit einem Prüfdurchgang. Dann hat die FN ja beschlossen, dass man seine eigenen Hengste nicht mehr prüfen darf. Und jetzt schicken wir natürlich nicht 40 Hengste irgendwo im Beritt, sondern es wird genau überlegt, für wen 50-Tage-Test, für wen 14-Tage-Test plus Sporttest, welcher Hengst vielleicht erst vierjährig in die Prüfung. Also wir können viel, viel individueller auf die Pferde eingehen.
Aber eine andere, vielleicht pikante Frage: Da steckt ja viel Geld, viel Leidenschaft, viel Druck auch dahinter. Wenn Besitzer von Hengsten dann sich natürlich engagieren und interessieren für das Vorankommen ihrer Pferde, wird da Druck aufgebaut oft? Also gibt es da manchmal Anrufe, stehen die hier auf der Matte? Muss man die alle individuell managen oder gibt es da einen ganz klaren Fahrplan?
Nein, also die Hengste, die werden hier ja jetzt dann, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt im Herbst, haben wir hier wieder zwei 50-Tage-Teste parallel laufen, einmal Dressur und auch einmal Springen, was hier eben sehr gut ist bei uns oder wo wir vielleicht auch besonders hervorstechen. Ich habe hier eine wirklich ganz tolle Mannschaft mit sehr guten Springreitern und auch sehr guten Dressurreitern. Also ich bin hier wirklich super aufgestellt. Und das wissen mittlerweile die Beschicker auch, die Hengstbesitzer. Und dadurch, dass die hier jetzt auch vorgeritten werden müssen von den eigenen Bereitern für den ersten Tag, dann kann man sich natürlich auch sehr gut erstmal ein Bild machen. Klar gibt es, der eine oder andere versucht schon oder ruft auch an, ob da nicht der und der drauf sitzen kann und den reiten kann. Und da ist eben, man muss erstmal das Pferd selber sehen. Denn manchmal habe ich vielleicht eine ganz andere Idee, welcher Reiter auch gut zu dem Pferd passen könnte. Und bisher muss ich sagen, habe ich da eigentlich ein ganz glückliches Händchen gehabt. Weil ich eben, wie gesagt, ich habe hier sehr gut ausgebildete junge Reiter, die auch erfolgreich Turnier reiten und die einfach hier auch ja das ganze Reiten, was wir für so eine Prüfung brauchen. Und das machen die eben schon über mehrere Jahre auch mit. Die kennen sich da auch genau mit aus, auch was hier dann gefordert ist, ne? Und
Ich stelle jetzt mal die Laienfrage zwischendurch. Das Ganze ist ja nicht ungefährlich. Wir reden über Junghengste, wir reden über Anreiten, wir reden über viel Druck, viel Zeit. Passiert manchmal was?
Es kann immer mal einer runterfallen, aber dadurch, dass meine Bereiter hier eben selber auch sehr viel Routine mit Hengsten haben. Und klar, es ist erstmal die ersten 2, 3 Tage muss man eben auch aufpassen. Der will erstmal, jeder Hengst will natürlich zeigen, dass er der Stärkste hier ist. Nur weil wir nur Hengste hier haben, wird das nach 2 bis 3 Tagen, ist das für die nachher auch selbstverständlich, dass die hier mit mehreren Hengsten in die Halle gehen. Und man muss natürlich auch sagen, die Hengstbesitzer, dadurch, dass sie die Hengste hier selber vorreiten müssen am ersten Tag, arbeiten die natürlich auch mehr mit denen. Und die sind dann eben auch schon, ja, die sind
händelbar,
kultiviert, das funktioniert dann alles, ne?
Das muss man sagen, bei dieser Reform der Hengstleistungsprüfung war das ja auch ein wesentlicher Punkt, dass die erste Benotung auch erfolgt unter dem eigenen Reiter. Und vorher waren nur wir die Doofen. Alles falsch gemacht und jetzt hat man eine Eingangsnote. Und ich kann sagen, dass wir hier, glaube ich, ziemlich viele Pferde verbessern. Und das wird auch von den Beschickern hier anerkannt, die danach kommen, sagen, was habt ihr mit diesem Pferd gemacht? So schön durchs Genick ging der vorher nicht. Also so Springpferde, die vorher eher so ein bisschen laissez-faire geritten wurden und sagen, Mensch, dieses Pferd geht toll, dieses Pferd springt toll. Und ich glaube, das ist auch die von Wolfhard angesprochene wirklich exzellente Mannschaft. Nicht umsonst haben wir im 2. Jahr in Folge diese Doppelprüfung, 14-Tage-Test und 50-Tage-Test. Und dann haben wir vor 12 Jahren auch die Anlage hier ja umgebaut. Wir haben aus 3 Boxen 2 gemacht, sodass wir 16 Quadratmeter Boxen haben. Fast alle Boxen sind Offenboxen. Wir haben 3 Hallen, in denen wir trainieren können mit sehr guten Böden. Wir haben diese Außenplätze. Wir haben 15 Paddocks, 17 Paddocks sogar. Und 2 Führmaschinen. Also wir haben wirklich Möglichkeiten, diese Pferde hier optimal zu trainieren und dann einfach diese gute Fachlichkeit, die hier herrscht. Das ist schon etwas, wir mussten da so ein bisschen kämpfen und weil manchmal hat man einen schlechten Ruf, ohne dass man weiß warum. Und die Zahl ist in den letzten Jahren stetig steigend, was hier an Anmeldung ist.
Was ist die Maximalkapazität?
Also wir könnten auch von der Qualität der, wollen wir mal korrekt bleiben, der Reitenden oder der Reiter und Reiterinnen, könnten wir hier natürlich noch mehr aufnehmen, aber wir haben normalerweise der Test mit 40 ist ja FN-Grenze und da wir 2 Tests haben, ist er bei uns bei 35, also 70 in Summe. Das schafft aber auch sonst keinen. Das ist wirklich eine hohe Anerkennung für diese Prüfanstalt mit ihrem Leiter und dem ganzen Team.
Zeit für Legenden, Zeit für Name-Dropping. Welche Stempelhengste, welche Hengstlegenden sind hier in Adelheidsdorf geprüft worden? Die Top 10.
Die Top Ten,
big, also. Big Names jetzt.
Also für mich war gleich im ersten Jahr waren das Weltmeier und Brentano 2. Also das waren schon wirklich die Top-Hengste, die da hat man schon, wie da war es ja auch noch die ganz alte Prüfung und was hier auch dann an Züchtern da war, die sich diese Hengste auch während der Prüfung angeguckt haben. Also da waren dann im Gelände bei den Grundgangarten, da standen da mal eben 500-600 Leute und haben sich diese Hengste nochmal angeguckt, ne? Und das hat sich jetzt natürlich ja auch so ein bisschen verändert, aber damals war das noch, da sind die Züchter wirklich hier gewesen, ne? Und gut, für mich damals war mein erster Privathengst, den ich reiten durfte, war der Hengst Benz von Gestüt Hörem, von Herrn Poll. Das war schon ein ganz toller Trakehner-Hengst, der auch mit einer tollen Rittigkeit hier glänzte. Gut, dann habe ich Sir Donnerhall 1 von Herrn Schockemöhle.
Welcher war das größte Überraschungsei, in Anführungszeichen, jetzt nicht despektierlich, aber so, dass man dachte, oh Mensch, kommt da so ein bisschen struppiger Kerl um die Ecke und dann jetzt heute Stempelhengst. Also wer brauchte Zeit, um sich zu entwickeln, formulieren wir es mal so.
Für mich war da auch, gut, den habe ich selber geritten, der Hengst Longchamp. Das war eigentlich, entwickelte sich das im Sommer. Weil wir hatten diesen Hengst auf dem Hengstmarkt gekauft, weil es eben auch ein Sohn von dem Hengst Lauris Crusador war. Und dann ging das im Sommer, wurde dann entschieden, wir hatten da zwei Weltmeier-Söhne und eben diesen Longchamp. Und da hatte dann Herr Dr. Bade, da war dann die Championatsauswahl in Pferden und da sollten eigentlich nur die beiden Weltmeier hin. Und dann hieß das auf einmal, ach, wir können ja diesen Halbblüter auch mitnehmen. Und da war das dann so, dass auf einmal der Halbblüter zum Bundeschampionat qualifiziert war und die beiden Weltmeier-Söhne nicht. Und ja, der hat sich dann natürlich immer weiterentwickelt und hat dann auch eben eine sehr gute Prüfung gemacht. Also das ist schon so ein kleiner Spätstarter gewesen, ne?
Ja, und bei den Stars und Sternchen muss man sagen, wir haben ja die Zeller Lot gehabt, das heißt Körungssieger, Vize, dritter Platz von der Körung, die waren ja in der Regel alle bei uns. Das war auch der Grund, warum so viele Leute hier zu dieser Prüfung kamen. Das heißt, unsere ganzen Grande-Preisträger, Hannoveraner Hengst des Jahres, dadurch, dass wir zu der Zeit auch noch selber prüfen durften, die wurden alle ja auch hier geprüft. Und ich muss sagen, ich habe eben überlegt, als Wolfert das so aufgezählt hat, wer von den Privaten so besonders beeindruckend war. Und es bleiben ja so die Eindrücke, wenn man so ganz frisch am Gestüt ist. Und das war seinerzeit Don Schufro, der hier auch die Prüfung gewann. Ganz, ganz beeindruckender Hengst. Und ja, nachher dann ja Olympiade gegangen und mittlerweile ja auch einfach eine Legende als Vererber. Das war so für mich als Jungspund hier auch beeindruckend, als wir diesen 70-Tage-Test seinerzeit hier hatten.
Gehen wir noch ein bisschen ins Detail. Wir ahnen, es hängen ganze Schicksale an dieser Hengstleistungsprüfung. Was habt ihr hier bislang erlebt und was ist auch mal richtig schief gegangen?
Also, ich muss gerade grinsen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir Dr. Bade erzählt hat. Die habe ich nicht live miterlebt, aber Dr. Bade lag mit Grippe im Bett. Und die Hengstleistungsprüfung Computer so in dieser großen Form gab es auch noch nicht, aber es wurde schon ein Index berechnet und Granus war hier in der Prüfung und Granus nicht drohte durchzufallen, sondern er fiel durch und Dr. Bade musste denn die ganzen Sachen im Bett, hat er das alles nochmal Korrektur gerechnet und geguckt, ob das auch stimmt, weil dieses Durchfallen auch ganz knapp war. Und ja, er ist dann ja eigentlich durchgefallen, aber Familie Klatte hat an diesen Hengst geglaubt und hat ihn in den Einsatz gebracht und man gut, dass das so war. Es ist ja nachher einer der Stempelhengste geworden und auch als Hannoveraner in Oldenburg ja wirklich groß geworden und hat dieses G-Blut da auch erhalten. Und das war auch wirklich so auf Messerschneide, aber leider in die falsche Richtung. Und ja, die Geschichte hat Dr. Bade immer zu gern erzählt. Jetzt muss man aber sagen, das ist natürlich eine Ausnahme, die auch seit Jahrzehnten immer gern wieder erzählt wird. In der Regel ist es so, dass diejenigen, die in der Hengstleistungsprüfung sich gut zeigen, meistens sich auch recht gut vererben.
Mhm. Also aber durchfallen, ich glaube, da gab es irgendwie Probleme mit der Zeitmessung, oder?
Also das ist halt eine Geschichte aus dritter Hand. Ich weiß auf jeden Fall, dass da natürlich gerechnet und diskutiert wurde. Und ich weiß nur, dass Dr. Bade im Bett lag und das alles nochmal nachgerechnet hat, ob das so richtig war.
Was sind denn die größten Herausforderungen als technischer Leiter auch hier in Adelheidsdorf?
Dass eben alles funktioniert.
Ja, die Tränken werden ja nicht einfrieren im Winter.
Nein, ich das aus. Nicht, aber nein, dass man einfach ja an alles auch denkt. Ne? Wir haben auch eben draußen Abwaschplätze oder wenn es die Beregnung in der Reithalle ist. Und dass man einfach das dann auch vor Augen hat, dass man dann mal das Wasser abstellen muss, ne? Nicht, okay, denn ich meine, die Winter sind ja eben nicht mehr so hart, wie sie früher mal waren, aber trotzdem wäre es dann ärgerlich, wenn da eben was kaputt friert, was man hätte beheben können, ne? Dass man es rechtzeitig gemacht hätte, ne? Und eben so, dass man auch die dann auch in den Wintermonaten, dass man eben auch in den beheizten Räumen darauf achtet, dass die Heizung nicht immer auf volle Pulle läuft. Och. Und klar, ein bisschen warm kann es ja schon sein, aber ja, dass man eben auch für alles, auch die Heizkosten oder dass man das eben auch alles ein bisschen hier unter Kontrolle hat. Oder eben im Sommer den Futtereinkauf an Heu, dass die Qualität stimmt. Also es ist jetzt nicht nur der Reitsport oder das Reiten der Hengste hier, auch die Lehrlinge, die wir hier haben, auch da muss man auch so ein bisschen gucken. Wir kriegen jetzt am 1. August, gibt es immer wieder neue Lehrlinge. Auch da muss man mal so ein bisschen drauf eingehen. Es kommen nicht alle aus einer großen Familie. Und bei einigen muss man dann vielleicht auch mal, ich will jetzt nicht sagen Ziehvater sein, das ist vielleicht auch ein bisschen zu weit hergeholt, aber dass man da auch mal mit denen Gespräche hat, dass die, wenn sie irgendwo vielleicht mal ein Problem haben, auch das gehört mit dazu, ne?
Ja, Sprachen oder viele Mitarbeiter sprechen ja von einer großen Familie hier und das scheint ja sehr gut zu gelingen.
Ja, und damit sind wir eigentlich auch bei einem Thema, was vielleicht auch so von außen so ein bisschen unterschätzt wird. Es war jetzt so dieses Thema der externen Kritik oder der Hengsthalter, die vielleicht Druck ausüben. Aber das ist ja immer nur 14 Tage oder 50-tägige Phase. Aber Wolfert hat hier 365 Tage im Jahr. Und auch wenn Wolfert Urlaub hat oder einen Tag frei oder Nachmittag frei, ist immer zu erreichen. Er wird angesprochen, wenn Probleme da sind. Es sind hier einfach über 50 Mitarbeiter, inklusive der Lehrlinge, die eingeteilt werden müssen, die ihre Probleme haben, die nicht alle immer so mitziehen wie die Positivbeispiele. Und das muss man in einem angemessenen Ton motivierend so rüberbringen, dass der Betrieb auch als Einheit, als große Familie läuft. Und das klappt ja hier ganz gut. Wir haben es ja schon in einem anderen Podcast gehört. Auch die Damen sprachen immer von großer Familie und diesem Zusammenhalt hier. Und der Fisch fängt bekanntlich immer im Kopf an zu stinken.
Also großes Kompliment nochmal an euch alle hier. Gibt es noch lustige Geschichten? Anekdoten, die ihr euch erzählt, wo ihr sagt, oh mein Gott, ja, das vergessen wir nie wieder.
Ach, ich hatte jetzt eigentlich die letzten Tage ein sehr witziges Erlebnis. Es ist eine junge Dame von uns weggegangen zur Bereiterprüfung und ich hatte sie ein paar Tage vorher, also ich nicht direkt, aber es ist über einen anderen Lehrling, wurde sie so ein bisschen veräppelt. Und ja, ich kam dann den einen Morgen hier in den Betrieb und hatte dann kurz hier bei mir im Büro meine E-Mails abgerufen und da schon mal geguckt und bin dann weitergegangen in die Wachstube, wo normalerweise das Hauptgeschäft dann auch ist, wo dann auch die Einteilung erfolgt. Und dann war diese Wachstube mit Strohballen vollgepackt. Hatte dann der Lehrling, der dann zur Bereiterprüfung gegangen ist, hatte das dann so, da stand ich auch erstmal war draußen an der Tür ein bisschen Stroh, da habe ich nur gedacht, Mensch, das hätten sie heute Abend oder den Abend vorher auch mal sehen können, hätten sie mal eben mit dem Besen langfegen können, damit das einfach gleich wieder weg ist. Und dann habe ich nur die Tür aufgemacht und dann war dieser ganze Raum voller Stroh und da habe ich auch nur gedacht, nein, das darf doch nicht wahr sein. Ne? Und das ist dann, ja, sowas gehört dann eben auch mal mit dazu, ne? Also immer mal ein kleiner Spaß und ist dann mal zum Lachen und auch das heitert hier eben auch alles auf und gehört eben auch mal mit dazu, ne?
Und an welchem Tag hättest du dann am liebsten mal gekündigt?
Könnte ich eigentlich gar nicht sagen, weil hier eigentlich ja, es macht mir eben sehr viel Spaß, auch noch genauso wie am ersten Tag. Das kann ich gar nicht beantworten. Also wüsste ich jetzt keinen Tag, wo ich jetzt sagen könnte, so, das war's jetzt, ne? Weil das einfach ja, ein toller Beruf ist hier und mit ganz vielen Möglichkeiten und immer sehr interessant und ja.
Ah, ein perfektes Schlusswort. Unsere nächste Folge ist etwas ganz Besonderes, denn nach fast anderthalb Jahren Corona-Lockdown wird es im September endlich wieder eine Veranstaltung mit Besuchern geben. Und zwar Hengste, Heide, Handwerkskunst. Ein ganz neues Konzept, das startet vom 3. bis 5. September hier in Adelheidsdorf. Und das würden wir euch gerne näher vorstellen. Die nächste Folge erscheint in 4 Wochen. Diesmal bereits am 1. September, das ist ein Mittwoch. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir beantworten natürlich auch jederzeit gern eure Fragen. Schickt einfach eine Mail an
podcast@landgestuetzelle.de. Und tschüss.
Und tschüss.
Das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.